Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Angela Fitsch. Guten Abend.
Ich möchte alles von dir wissen.
Die Frage, was mit diesen Daten passiert, das ist natürlich völlig offen.
Aber alles von dir wissen.
Von daher ist, denke ich, da von vornherein einmal Misstrauen angebracht, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass die Leute halt vor Häusern fotografiert werden, dass Autokennzeichen unter Umständen sichtbar sind.
Ich möchte alles von dir wissen.
Bevor Bilder ins Netz gestellt werden, muss das Einverständnis der betroffenen Bürger vorliegen.
Bis sie die kennen, viel besser als mich selber.
Wenn es um ein eigenes Haus geht, um die eigene Darstellung, dann ist schon die Frage, will ich das wirklich oder widerspreche ich einfach Google? Und das ist wohl die einzige Möglichkeit, die es derzeit gibt.
Einfach alles von dir wissen.
Uns ist halt hauptsächlich wichtig, dass der Schutz der Privatrechte im Vordergrund steht, dass halt keiner unwissend quasi abgefilmt wird.
Kein Geheimdienst dieser Welt würde so ungeniert auf Bilderjagd gehen wie Google, sagt Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner und fügt hinzu, das Google-Projekt Street View sei eine millionenfache Verletzung der Privatsphäre. Jedes Haus, jede Parzelle, jedes Schlüsselloch und vor allem der Blick dadurch will das Unternehmen in einem Street View-Projekt, also Straßenblick, von speziellen Kameras fotografieren lassen. Und dann wird es für den ein oder anderen ganz leicht, am Dienstcomputer seinen Liebsten oder seine Liebste in flagranti, zum Beispiel in irgendeinem Park, zu erwischen. Google hat bereits Ansichten von Städten in Frankreich, Großbritannien, Italien, der Schweiz und den Niederlanden ins Internet gestellt. In Deutschland fahren Google-Mitarbeiter seit Monaten durch Städte und Gemeinden. Der größte Teil des Landes ist bereits erfasst. Der neue Dienst ruft natürlich nicht bloß Begeisterung hervor, er weckt den Widerwillen der Datenschützer. Aber dieses Unterfangen hat auch eine historische Dimension. Die Vermessung des Unbekannten, gewissermaßen eine Vorstufe der Unterwerfung, wenn wir an das britische Empire denken oder an den Weltraum. Hinter allem steht der Traum vom totalen Erfassen der Welt, wenn es geht, bis an ihr Ende. Gehupft wie gegoogelt. Die Vermessung der Welt, so haben wir den Tag heute getitelt. Also fangen wir vorne an bei dem Nomaden auf vier Kontinenten von Ilya Trojanow, der sich auf den Spuren von Sir Richard Burton durch die Welt misst.
Unsere Nachreise oder Neosafari der ersten Nilquellenexpedition von Richard Francis Burton und John Hanning Speke, die von 1856 bis 1859 unternommen wurde, begann auf Landkarten. Auf der Afrika-Karte, wo ich Tansania nicht suchen musste, auf der Tansania-Karte, wo ich Bagamoyo als Ort des Aufbruchs und Ujiji als Zielhafen leicht ausmachen konnte. Aber das reichte natürlich nicht aus, um zu Fuß vom großen Meer im Osten zum großen See im Westen zu marschieren. In dem Maps and Survey Office in Dar es Salaam, dem zentralen Landvermessungsamt, wird das Land in Rechtecke in einem Maßstab von 1 zu 250.000 und in Quadrate in einem Maßstab von 1 zu 500.000 unterteilt. Auf letzteren gewinnt die Reise an Konturen, Aufstiege und Abstiege etwa. Wenn auch an etwas veralteten Konturen. Die meisten Detailkarten stammen aus dem Zeitraum von 1959 bis 1962, beruhen also auf kolonialer Vermessungsarbeit. Kurz bevor das Land in die Unabhängigkeit entlassen wurde, vermaß man es noch einmal genau. Ein Abschiedsgeschenk. Oder ein drohender Zuruf. Wir haben euch erfasst.
Womit wir direkt bei Google wären und bei seinem Projekt Street View. Gegen das Online-Projekt formiert sich eine breite Front des Widerstands. Bundesminister, Kommunen und Hauseigentümer wollen nicht hinnehmen, was das Unternehmen treibt. Jürgen Ronimi, Rechtsanwalt aus Oberursel, guten Abend.
Guten Abend.
Herr Ronimi, wir haben gerade gehört, wir haben euch erfasst, bezogen auf Ilya Trojanows Roman. Man hat sie auch schon erfasst. Inwieweit sind Sie betroffen?
Ja, mir wurde von Bekannten zugetragen, dass Google von meinem Grundstück ein detailscharfes Satellitenfoto ins Internet stellt, für jeden zugänglich. Die Aufnahme wurde gemacht etwa aus 10 Meter Höhe, jedenfalls wurde es so herangezoomt und bedeutete für mich, dass auf meinem Grundstück jede Einrichtung messerscharf gesehen werden konnte, jeder Baum, jede Pflanze. Und das hat mich natürlich aufgebracht, nicht nur wegen mir, sondern weil natürlich ganz Deutschland davon betroffen ist. Wahrscheinlich sogar alles, eben halt auch weltweit.
Das heißt, Sie als Hauseigentümer befürchten, Diebe hätten jetzt leichtes Spiel bei dieser detaillierten Fülle an Bildmaterial?
Das war ein Argument für mich, Google anzuschreiben und sie aufzufordern, dieses Satellitenbild zu entfernen und das auch künftig zu unterlassen, neue Bilder von meinem Grundstück ins Internet zu stellen. Das wurde abgelehnt, aber wie gesagt, das Hauptargument ist in der Tat das Ausspähen von Grundstücken. Nicht nur meines, sondern eben halt vieler Betroffener. Wenn heute ein potenzieller Straftäter vorhat, irgendwo eine Straftat zu begehen in Form einer, sagen wir mal, Geiselnahme oder Überfall oder Einbruch, da macht es sich in der Regel ein Bild von dem Objekt, das also für ihn in Frage kommt. Wenn ein Grundstück eingefriedet ist, wie das bei meinem der Fall ist, durch eine Mauer und auch durch eine undurchsichtige Hecke, dann hat er es schwierig, das vor Ort eben halt machen zu können. Und dann greift er eben auf Google zurück, lädt eben sich das Bild runter. Dann hat er eine genaue Vorstellung über die Fluchtwege über Nachbargrundstücke, über die Beschaffenheit des Grundstücks. Gibt es Hundezwinger auf dem Grundstück? Welche Autos befinden sich dort? Ist es dort wertvoll? Lohnt es sich dort einzubrechen? Und das hat Google immer abgetan mit der Begründung, Straftäter würde sich vor Ort informieren. Wir haben aber aus der Praxis ein sehr, sehr schönes Beispiel. Der Herr Dieter Bohlen ist ja wohl allgemein bekannt und man weiß ja auch, dass er mal von zwei Personen auf seinem Grundstück überfallen worden ist. Und diese Täter haben in ihren polizeilichen Vernehmungen eingeräumt, dass sie sich vorher über Google über das Grundstück von Herrn Bohlen informiert haben.
Das heißt, wir brauchen eine neue gesetzliche Regelung, weil das bisherige Datenschutzgesetz aus der Vor-Internet-Zeit stammt?
Auf jeden Fall, es reichen weder die strafrechtlichen Vorschriften aus, noch das Bundesdatenschutzgesetz. Strafrechtlich relevant sind Aufnahmen nur, wenn auch Personen aufgenommen werden. Das weiß Google auch ganz genau. Ich bin allerdings der Auffassung, dass das schon strafrechtlich relevant ist, wenn man auch ein Grundstück ausspäht und praktisch Merkmale sich verschafft, die personenbezogen sind. Denn alle Merkmale, die von meinem Grundstück also ins Internet gestellt werden, sind natürlich personenbezogene Daten. Und die sind meiner Ansicht nach strafrechtlich genauso schützenswert, wie die Person selbst, die aufgenommen wird.
Bleiben wir nochmal bei diesem Gedanken. Also Millionen Aufnahmen zeigen Einzelaufnahmen und geben eben tiefe Einblicke auch in die Privatsphäre einzelner Bürger und Bürgerinnen. Kann man in diesem Zusammenhang, was die Personen betrifft, das Recht am eigenen Bild dann geltend machen?
Also wenn Personen aufgenommen werden, ist es auf jeden Fall strafbar und ist auch, ergibt sich auch ein Unterlassungsanspruch zivilrechtlicher Natur. Bei Personen ist das Ganze überhaupt kein Problem. Die Frage ist, was ist, wenn eingefriedete, nach außen hin geschützte Grundstücke, wenn die aufgenommen werden ohne die Personen? Ist das nicht auch schon personenbezogen? Und das wird eigentlich in der Kommentierung zum Datenschutzgesetz auch grundsätzlich so angenommen, dass das datenbezogene Merkmale sind, die Rückschlüsse auf die Personen zulassen, die dort wohnen und sich dort aufhalten, hinsichtlich des sozialen Status. Wie gesagt, ist ein Grundstück sehr wertvoll, befinden sich dort schöne Autos und so weiter. Hat man vielleicht ein Schwimmbad oder ein Pavillon oder sonst was auf dem Grundstück stehen? Das sind alles Dinge, die keinen etwas angehen und die genauso schützenswert sind, eben weil sie Rückschlüsse auf Personen zulassen, wie eine Abbildung von einer Person selbst.
Wie kann man sich dagegen wehren?
Ja, ich habe das versucht. Ich habe eine Strafanzeige gemacht bei der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Frankfurt am Main. Die wurde abgewiesen, zunächst mal mit der Begründung, und die ist völlig absurd und überhaupt nicht vertretbar. Gegen Google könne man grundsätzlich deswegen nicht vorgehen, weil sie ihren Geschäftssitz in Amerika hätte. Also ich habe noch nie so etwas Unvertretbares gehört. Ich habe mich mit vielen Juristen unterhalten, mit Richtern, mit Staatsanwälten, die nicht damit befasst sind, also fachlich damit befasst sind, auch mit ganz normalen Bürgern. Ich habe keine einzige Person bisher angetroffen, die gesagt hat, das, was Google hier macht, sowohl bei Street View wie auch bei den eingefriedeten Grundstücken mit Satellitenfotos, sei zulässig und bedarf nicht der Einwilligung des Eigentümers.
Aber das hinzunehmen ist wohl auch nicht der richtige Weg. Vielleicht macht's die Masse. Das heißt, wenn mehrere Klagen beispielsweise oder Klager versuchen einzureichen, würde dann vielleicht sich etwas verändern können?
Also es würde sich mit Sicherheit schon etwas verändern, wenn nur ein einziger bereit wäre, eine zivilrechtliche Klage einzureichen auf Unterlassung, der also genauso wenig wie ich das möchte, dass ein Grundstück, was also abgeschottet ist, nach außen hin von oben her fotografiert wird. Es könnte ja auch durchaus denkbar sein, weil Google auch aktualisierte Bilder anbietet, dass man irgendwann eine Person auf dem Grundstück sich befindet. Ja, dann haben wir auch das personenbezogene Das wäre in diesem Falle dann auch sofort strafbar und würde auch sofort einen zivilrechtlichen Unterlassungsanspruch begründen. Nur das ist sehr schwierig. Ich habe dasselbe Problem schon mal beim Mobilfunk erlebt. Ich bin auch bis zu den höchsten Gerichten gegangen. Ich habe beim Mobilfunk gemerkt, und ich befürchte das auch bei Google, dass Wirtschaft, Politik und auch die Justiz an einem Strang ziehen. Wir haben jetzt zwei Urteile, eins vom Amtsgericht München, die also gemeint haben, auch eingefriedete Grundstücke dürften fotografiert werden. Es sei keine Persönlichkeitsverletzung, und die auch das strafrechtlich nicht sehr relevant halten. Und wir haben jetzt ein Urteil vom Januar 2010, Landgericht Köln, die also Street View es erlauben, Häuser zu fotografieren ohne Zustimmung des Eigentümers. Und das zeigt die Tendenz der Rechtsprechung für mich jedenfalls und bedeutet für jeden ein großes Risiko, das sich auf den Prozess einlässt.
Eine Bilderjagd, die kein Geheimdienst dieser Welt je praktizieren würde, obwohl wer weiß das schon. Jürgen Honnimy, Rechtsanwalt aus Oberursel, über das neue Projekt Street View und wie man sich dagegen wehren kann bzw. nicht. Ich danke Ihnen. Und wie Google mit diesem Projekt Kasse macht, das sagt uns Judith Gösters.
Geschäftsmodell Nummer 1. Wieso Geschäftsmodell? Schon das Wort Geschäftsmodell mag man bei der Google-Pressestelle nicht. Das klingt ja, als wenn das Geldverdienen bei Google im Vordergrund stünde. Lieber erzählt die Pressefrau, wie praktisch es bei der Planung ihrer letzten Reise war, sich die Hotelauswahl in Paris vorher per Google Street View anzuschauen. In Frankreich gibt es Street View nämlich, anders als in Deutschland schon. Und dann die rührende Mail aus London. Eine Rollstuhlfahrerin habe sich bei Google bedankt. Sie könne dank Street View jetzt leicht herausfinden, ob Restaurants oder Geschäfte behindertengerechte Eingangsbereiche hätten. Google macht unser aller Leben jeden Tag ein Stückchen besser. So sieht sich der Konzern gern selbst. Das kann aber dann ja doch nicht die ganze Antwort sein. Also Geschäftsmodell Nummer 2, Werbung. Ganz schnöde. Dafür vielleicht schon näher an der Wahrheit. Schon jetzt verdient Google Geld mit seinem Google Maps-Angebot. Internetnutzer können sich Adressen auf Googles virtuellen Stadtplänen anzeigen lassen. Praktischerweise zeigt Google Maps gleich mit an, wo man in der Nähe der gewünschten Adresse essen gehen, einkaufen oder tanken kann. Damit man sie auch nicht übersieht, können die Restaurants, Läden oder Tankstellen bei Google Maps Anzeigen schalten, gleich im Stadtplan sozusagen und natürlich gegen Geld. Google Street View, also die Möglichkeit, sich statt der Stadtplanansicht Fotos einer Straße anzeigen zu lassen, soll Google Maps für die User noch attraktiver machen und damit die Anzeigen noch lukrativer. Das ist noch nicht alles. Geschäftsmodell Nummer 3, die Datensammlung fürs Google Navi. Nachdem das Internet quasi erobert ist, bläst Google zum Sturm auf das Handy. Seit kurzem gibt es ein eigenes Google Handy. Außerdem hat Google seine eigene Mobiltelefon-Software, Android, entwickelt. In den USA lockt Google die Handynutzer bereits mit einem Navigationsprogramm, kostenlos. Die Informationen, die man braucht, um ein Navigationsprogramm zu betreiben, hat Google ja schließlich. Die Google-Autos haben bei ihrer Straßenerfassung in den USA nämlich auch gleich festgehalten, wie die Straßenführung verläuft, samt Abbiegespuren, Einbahnstraßen und Tempolimits. In Deutschland, heißt es bei Google nebulös, würden die Autos derzeit erstmal nur für Google Street View selbst fahren. Zu Plänen, daraus ein Google Navi zu bauen, äußere man sich nicht. So oder so, es gibt noch eine vierte Antwort auf die Frage, wie Google mit Street View Geld verdienen will, nämlich Geschäftsmodell Nummer 4. Schauen wir mal. So absurd es klingt, vielleicht hat Google wirklich noch kein genaues Geschäftsmodell für seine Google Street View Erfassungsaktion. Schließlich lebt Google von der Vernetzung. Wer morgens im Internet nach einer bestimmten Schuhmarke googelt und sich dann nachmittags per Google Navi zu der Adresse einer Freundin bringen lässt, dem könnte man dann gleich anzeigen, dass ein Schuhladen gleich in der Querstraße genau das am Morgen im Internet betrachtete Schuhmodell führt. Und wer mit Google Street View seinen Umzug in eine andere Stadt plant, dem könnte man doch gleich Maklerdienste und ein Umzugsunternehmen andienen. Sprich, je mehr verschiedene Dienste Google anbietet, desto mehr Informationen kann es über einen sammeln und diese Informationen miteinander verknüpfen. Wie genau, das steht am Anfang vielleicht tatsächlich noch gar nicht fest. Googles Geschäftsmodell lautet also womöglich einfach, je mehr verschiedene Angebote, desto mehr Informationen, desto mehr Geld.
Die Vermessung der Welt, der Tag in HR2 Kultur. Die beiden berühmtesten Landvermesser der Literaturgeschichte sind Old Shatterhand und der Schlossbesucher K. von Kafka. Zwischen ihnen liegen Welten. Das beginnt schon damit, dass der Letztere gar kein Landvermesser ist, sondern sich nur dafür ausgibt. Also haben wir uns für Old Shatterhand entschieden, den viele von Ihnen wahrscheinlich auch als Lex Barker kennen.
Wir schlenderten durch einige Straßen und dann führte er mich in einen Geschäftsraum, in den von der Straße aus eine breite Glastür führte. Er nahm den Zutritt so schnell, dass ich die goldenen Buchstaben, die auf den Glasscheiben standen, nicht mehr lesen konnte. Doch glaubte ich, die beiden Worte Office und Surveying gesehen zu haben. Bald stellte sich heraus, dass ich mich nicht geirrt hatte. Es saßen da drei Herren, die Henry sehr freundlich und mich höflich und mit nicht zu verbergender Neugier empfingen. Karten und Pläne lagen auf den Tischen. Dazwischen gab es allerlei Messgeräte. Wir befanden uns in einer Vermessungskanzlei. Welchen Zweck mein Freund mit diesem Besuch verfolgte, war mir unklar. Erst als ich mich über das Wesen und die Unterschiede der Aufnahme durch Koordinaten, der Polar- und Diagonalmethode, der Perimetermessung, des Repetitionsverfahrens und der trigonometrischen Triangulation ausgesprochen und dabei die Wahrnehmung gemacht hatte, dass die drei Herren dem Büchsenmacher heimlich zunickten, wurde mir die Sache auffällig. Heute preise ich das Schicksal, dass ich in jenem Augenblick nicht fotografiert worden bin, denn ich habe jedenfalls in meiner Verblüfftheit kein sehr geistreiches Gesicht gemacht. Jetzt fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Das alles war abgekartete Sache gewesen. Surveyor, Feldmesser, vielleicht gar für eine der großen Bahnen, die geplant wurden. Welch ein froher Gedanke. Nach Tisch erfuhr ich, was ich wissen musste. Die Bahn sollte von St. Louis aus durch das Indian Territory, Texas, New Mexico, Arizona und Kalifornien zur Pazifikküste gehen. Und man hatte den Plan gefasst, die weite Strecke in einzelnen Abteilungen erforschen und ausmessen zu lassen. Die Abteilung, die mir und noch drei anderen Surveyors unter einem Oberingenieur zugefallen war, lag zwischen dem Quellgebiet des Red River und dem Canadian. Die drei bewährten Führer, Sam Hawkins, Dick Stone und Will Parker, sollten uns dorthin bringen, wo wir eine ganze Schar von wackeren Westmännern vorfinden würden, die für unsere Sicherheit sorgen sollten.
Der Tag in H2 Kultur. Von außen auf die Welt zu schauen und sie vor allem zu vermessen, die Erdoberfläche zu erkunden und auch grafisch zu erfassen, das war eine Herausforderung für Entdecker, Abenteurer und Naturforscher. In dem Roman »Die Vermessung der Welt« von Daniel Gehlmann erfahren wir unter anderem mehr über den berühmten Reisenden und Naturforscher Alexander Freiherr von Humboldt, der mit seinem französischen Botaniker Meerestiefen und Berghöhen vermisst, Urwälder, Steppen und Vulkane bereist und jede Menge Bergwerke untersucht und schließlich die Kopfläuse der Eingeborenen Südamerikas zählt. Professor Eberhard Gülch von der Hochschule für Technik in Stuttgart, guten Abend.
Guten Abend, Frau Fritsch.
Wie weit sind wir heute? Gibt es immer noch Naturforscher wie Humboldt, die auf der Suche nach neuen Welten sind, die sie vermessen wollen?
Ich denke, heute ist die Vermessung weltweit verbreitet. Wir arbeiten mit Satelliten, mit Luftbildaufnahmen, mit Helikoptern und eben auch mit solchen Systemen, wie es Google in Straßen einsetzt, aber auch weiterhin am Boden, aber natürlich mit modernen Instrumenten.
Also der Vermessungsingenieur mit Theodolit und Messlatte hat weitgehend ausgedient?
Hat weitgehend ausgedient. Unsere Studenten arbeiten heute mit einer Vielzahl von Sensoren. GPS ist ein Schlagwort, das jeder kennt, weil viele haben ein Navigationssystem. Aber auch natürlich mit digitalen Bildern, mit Kameras, die 100 und mehr Megapixel haben oder Laserscannern, die Höhenmodelle für ganz Baden-Württemberg mit einer Raschweite von 1 Meter auffassen.
Und da kann man viel sehen, nehme ich an.
Da kann man viel sehen, wie wir vorhin auch schon gehört haben. Also Bodenauflösung aus der Luft 10 Zentimeter sind möglich, Satelliten 50 Zentimeter. Man kann vielleicht nicht eine Person erkennen, aber natürlich schon auch in Hinterhöfe schauen.
Kommen wir nochmal zu diesen weißen Flecken zurück, zu den Abenteuern. Können wir davon ausgehen, dass zum Beispiel Vermessungsingenieure immer noch auf diese geheimnisvollen weißen Flecken stoßen? Oder braucht es da ja erst einmal auch eine Vermutung eines Wissenschaftlers, der meint, da gibt es vielleicht noch ein Stück Urwald, das eben noch unentdeckt ist?
Ich denke, wenn Sie gerade Urwald ansprechen, viele Länder in der dritten Welt sind noch nicht so erfasst wie wir hier, haben nicht diese Kartengrundlagen. Wir bilden Studierenden aus im internationalen Masterstudiengang, die nach Hause gehen und die neuen Techniken dort voranbringen sollen, dass sie auch dort Daten erfassen können mit ähnlicher Qualität wie hier. Dort gibt es schon Satellitenbilder, aber natürlich noch nicht so viele Luftbilder oder detaillierte Vermessungen.
Mit modernen Vermessungstechniken haben Sie Erfahrungen in aller Welt gesammelt. Sie sind auch Auslandsbeauftragter Ihrer Hochschule, die im Bereich Vermessung, Geoinformatik eben zahlreiche internationale Hochschulpartnerschaften und Auslandskontakte zu Firmen und Institutionen anbietet. Was stellt heute eigentlich noch ein Problem dar, wenn man genau kartieren will, vor allem vor dem Hintergrund dessen, was sie gerade gesagt hat, wie man arbeitet eben mit vielen Satelliten aus der Luft, eben am Boden und so weiter?
Also wichtig ist, dass Sie verstehen, wie Koordinatensysteme aufgebaut sind, dass wir diese Sachen beherrschen, dann diese homogenisieren, dass es also keine Stufen gibt zwischen Bayern und Württemberg und es weltweit verarbeiten können. Die Techniken sind weltweit im Einsatz, allerdings in unterschiedlicher Ausprägung, aber man verwendet es weltweit und unsere Studenten sind in Australien oder in Singapur tätig oder in Mexiko und arbeiten dort mit den Firmen zusammen.
Zwingt denn zum Beispiel eine Naturkatastrophe wie der Tsunami oder eben das Erdbeben von Haiti zu Neuvermessungen?
Klar, ich war gerade kürzlich zufällig 2-3 Tage nach dem Erdbeben Haiti im Kriseninformationszentrum der DLR, wo wir sehen konnten, wie die DLR
Luft- und Raumfahrt?
Luft- und Deutsche Agentur für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen zeitnah hochaktuelle Satellitenbilddaten bereitstellen, daraus dann auch Kartierungen erstellt für Bundesamt für Bevölkerungsschutz, das weiterleitet dann Deutsche Rote Kreuz und THW, um eben Hilfsmaßnahmen zu koordinieren und zu planen.
Und welche Probleme gibt es zum Beispiel mit schrumpfenden Eisbergen, um auch dieses Bild vielleicht nochmal mit einzubringen?
Auch das wird erfasst. Ein Kollege von mir ist seit vielen Jahren in Grönland tätig, vermisst dort die Fließgeschwindigkeit der Gletscher und kann eindeutig nachweisen über mehrere 20 Jahre hinweg, wie diese zugenommen hat und wie das Eis schmilzt, was natürlich auch aus Satelliten beobachtet werden kann, aber dort halt sehr, sehr detailliert nachgewiesen werden kann.
Der Schrecken der Welt lässt sich messen, aber eben nicht bannen. Professor Eberhard Gülch von der Hochschule für Technik in Stuttgart. Ich danke Ihnen herzlich. Nach der Vermessung der Welt kommt erfahrungsgemäß die Grenzziehung. Mehr als 50 Jahre nach der Entkolonialisierung scheinen immer noch etlichen afrikanischen Völkern ihre Grenzen zu passen wie ein schlecht geschnittener Anzug. An einigen Stellen sind sie eben zu eng, an anderen zu weit und manchmal harmonisieren die Einzelteile überhaupt nicht miteinander. Ein Markstein bei der Aufteilung des Kontinents setzte ausgerechnet der Kongo. Auf der Berliner Kongo-Konferenz 1884-1885 verständigten sich 12 europäische Länder, die USA und die Türkei, auf Kriterien für die völkerrechtliche Anerkennung von Kolonialbesitz. Über ein düsteres Kapitel Afrikas berichtet Antje Dikans.
Das geschichtliche Erbe des Kongo liegt in einem Haus mit abblätterndem Putz in der Hauptstadt Kinshasa. Zumindest das, was in Bücher passt. Ein zerdelltes Blechschild vor der Tür gibt den Hinweis, hier handelt es sich um das historische Archiv des Landes. Alte Urkunden, Dokumente und Briefe sind zusammengepfercht in wackeligen Regalen. Wer vorsichtig in den vergilbten Seiten blättert, wird zurückversetzt in die Kolonialzeit, als die europäischen Mächte in ihrem Wettlauf um Afrika willkürlich Grenzen zogen.
On a partagé l'Afrique.
Afrika wurde aufgeteilt, sagt der Leiter des Archivs, Professor Antoine Lumenga Nesso. Die Afrikaner wurden dabei nicht gefragt. Das haben die Kolonialherren unter sich ausgemacht. Und da liegt die Wurzel unseres Elends. Vor rund 125 Jahren lud der deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck Vertreter von 11 Staaten zur sogenannten Kongo-Konferenz nach Berlin. Eigentlich sollte es um die Handelsfreiheit im Bereich der Flüsse Niger und Kongo gehen. Doch dann griffen die Herren zu Lineal und Bleistift und legten mit ein paar schnellen Strichen fest, wer in welchem Teil Afrikas die Macht haben sollte. Eine Vorstellung vom Kontinent und seinen Menschen hatten sie nicht. Warum auch? Schließlich ging es nur um die Schätze dieser fernen Welt, um Elfenbein, Kautschuk und Palmöl. Der belgische König Leopold II. Sicherte sich den Kongo als private Kolonie. Und auch Deutschland bekam seinen Platz an der Sonne mit Deutsch-Südwestafrika, Deutsch-Ostafrika, Togo und Kamerun. Die Gier der Eroberer schuf die Grundlage für bis heute anhaltende Konflikte, meint der Historiker. In allen afrikanischen Staaten gibt es Probleme, beispielsweise zwischen dem Kongo und Angola, zwischen den beiden Kongos, zwischen Kongo und Sambia und so weiter und so fort. Immer wieder werden um Grenzverläufe in Afrika erbitterte Kriege ausgetragen. Die Politik der Kolonialherren schürte außerdem den Hass zwischen Volksgruppen. Die Belgier in Ruanda machten die Tutsi zu ihren Gehilfen. Die unterdrückten Hutu rächten sich auf grausame Weise. Dem Völkermord 1994 fielen 1 Million Menschen zum Opfer. Das Land war da schon mehr als 30 Jahre unabhängig, aber die Wunden der Kolonialzeit zeigten sich längst nicht verheilt. Der frühere kongolesische Diplomat Mankenda Woka, heute Herausgeber einer unabhängigen Zeitung im Land, findet es überfällig, dass Afrika mit der Vergangenheit abschließt. Wir müssen lernen zu vergessen. Wir können nicht immer die schlechten Erinnerungen bewahren. Deutschland hat ja auch Krieg gegen Frankreich geführt. Aber heute stehen die Länder wieder zusammen und sind dadurch stark. So ist der Lauf der Welt. Von seinen Rohstoffen und dem Reichtum der Natur kann Afrika bis heute nicht selbst profitieren. Der Abhängigkeit von den Kolonialherren folgte nahtlos die Abhängigkeit von Entwicklungshilfe. Makenda Wocker sieht inzwischen auch die Untätigkeit afrikanischer Regierungen als Ursache für den Rückstand. Wir haben viele Fehler begangen. Daraus zu lernen erfordert Zeit. Wir sind eigentlich ein reicher Kontinent, aber die Menschen sind arm. Uns fehlen die Mittel, um uns in einer globalisierten Welt zu behaupten, wo heute ja so gut wie gar keine Grenzen mehr existieren. Die Vermessung an einem Konferenztisch in Berlin hat Afrika zerstückelt und zerstört. Jetzt soll die Geschichte weitergeschrieben werden, damit in 100 Jahren im historischen Archiv im Kongo nicht nur von Krisen und Konflikten, sondern auch von Erfolgen zu lesen ist.
Die Vermessung Afrikas. Von hier aus gehen wir noch einen weiteren Schritt in der Geschichte zurück und landen bei den Kartenwerken des Spätmittelalters, die die Veränderungen in den Weltbildern widerspiegeln, die die Reiseberichte eben dieser Zeit hervorgebracht haben. Vor allem der venezianische Mönch Fra Mauro im Jahre 1459 versuchte auf seiner Weltkarte die antiken Orts- und Ländernamen mit dem mittelalterlichen Wissen zu vergleichen und eben hier und da zu ersetzen. In Alfred Anders' Roman Die Rote haben wir eine Passage gefunden, die die Praktiken dieses Mönches so beschrieb.
Fra Mauro muss von der Kugelgestalt der Erde überzeugt gewesen sein, dachte Fabio Crepas, während er die Umrisse Skandinaviens auf der Karte verfolgte, beinahe kniend, denn der Norden befand sich auf der Weltkarte des Fra Mauro am unteren Rand, und Skandinavien erschien ziemlich gequetscht, weil der Mönch im Jahre 1458 die gesamte damals bekannte Erde in die flache Kreisform hatte zwängen müssen. Die Kirche leugnete zu jener Zeit noch die Existenz von Gegenfüßlern. Fabio versäumte es nie, die Mappa Mundi aufzusuchen. Wie ein Dieb oder ein kleiner Junge, der sich in einen verbotenen Raum geschlichen hat, hatte Fabio den Vorhang so leise wie möglich beiseite geschoben. Die Karte, 2 Meter hoch und aufrecht hinter dem Vorhang aufgestellt, war in einen Schild von erblindetem, fast schwarzem Gold eingelassen. Fra Mauro war ein viel zu guter Geograf, um im Jahre 1457, als er die Karte begonnen hatte, noch an der Kugelgestalt der Erde zu zweifeln. Wenn aber der Kamaldulenser Mönch an die kirchliche Lehre von der Erde als einer runden, flachen Scheibe nicht mehr glauben konnte, warum hatte er sie dann nicht aufgegeben, sondern wieder sein besseres Wissen die Erdteile an ihren Rändern ein wenig gequetscht, um sie in die Kreisform zwängen zu können? Sicherlich nicht aus der Furcht vor Häresie und ihren Folgen. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts konnte ein unentbehrlicher Fachmann beinahe alles sagen. Die Kardinäle waren aufgeklärte Herren, die wussten, dass die Fürsten ihre Spezialisten brauchten. Erst 150 Jahre später war die Kirche wieder so weit, Giordano Bruno zu verbrennen, Galilei widerrufen zu lassen. Also Angst konnte es nicht gewesen sein. Es gab nur eine Erklärung. Fra Mauro muss die Vorstellung von der Erde als einem flachen Teller geliebt haben, überlegte Fabio. Fra Mauro oder die Besessenheit von der Topographie der Scheibe. Fabio wusste, warum er so gern in dieses Kabinett der Marciana kam, den Vorhang beiseite zog, die Karte betrachtete. Weil auch er, wie der 1460 verstorbene Mönch, lieber auf einer Scheibe gewohnt hätte als auf einer Kugel. Jedes Mal, wenn er sich den Ball imaginierte, langweilte er sich. Es ist eine vorgetäuschte Unendlichkeit, dachte er. Weil die Kugel keine Ränder besitzt, kommt man immer wieder dort an, wo man begonnen hat. Weil die Erde eine Kugel ist, reise ich nicht gern, habe ich mich kaum aus dem Veneto entfernt. Reisen hätte Sinn, wenn man irgendwo einmal dorthin käme, wo die Erde zu Ende ist. Wie mochte es dort aussehen, wo die Erde endete, wo die Zeit endete? Und es nur noch Raum gab, den unendlichen Raum. Brach das Gebirge dort in ungeheuerlichen grauen Schluchten ab? Konnte der Blick die Abgründe ausmessen, bis dorthin, wo die Unterseite der Erde begann? Fabio ahnte die Geröllhalden, in die man sich hinabtreiben ließ, wenn man wollte, wenn man vom Wahnsinn, den dieser Blick erregen mochte, geschlagen war. Aber die größte Sache wäre es, dachte Fabio, sich eine vorgeschobene Klippe auszusuchen und sich von ihr aus in den Raum fallen zu lassen. In den Raum, das All oder das Nichts. Man würde fallen, ohne jemals aufhören zu fallen. Man würde den Rest der Lebenszeit hindurch fallen. Stunden, Tage. Am Ende zeitlos durch den Raum ohne Zeit fallen. In einem Sturz ohne Aufschlag fallen. Das Bewusstsein würde auslöschen und wieder aufflammen, auslöschen und aufflammen. Und schließlich würde man fallen, sterben und tot weiterfallen und fallen sich auflösen. Ein Partikel anorganischer Materie, zerstiebend in der Unendlichkeit.
Die Vermessung der Welt, des Universums, der Versuch, die Unordnung der Welt zu ordnen, sie zu verstehen und auch natürlich zu beherrschen. Professor Ingrid Baumgartner, Historikerin für mittelalterliche Geschichte an der Universität Kassel und derzeit Dekanin am Fachbereich 5. Guten Abend.
Guten Abend. Freut mich sehr, dass ich zugeschaltet werde.
Freut uns auch. Sie haben sich mit der Kartografie des Mittelalters und der frühen Neuzeit befasst und diese mittelalterliche Kartografie unterlag ganz anderen Regeln als die moderne Kartografie. Wie kann man den Unterschied am besten beschreiben?
Also ich glaube, es gab so eine traditionelle Einstellung in der Forschung, dass das Mittelalter so ein ganz einfaches Weltbild hätte. Und das ist in der Forschung in den letzten Jahren ganz aufgehoben worden. Wir gehen heute davon aus, dass das Mittelalter auch ein plurales Weltbild hat. Das heißt, verschiedene Weltbilder vereinen konnte. Es gab unterschiedliche Zielsetzungen bei den Karten. Geografische Orientierung, astronomisch, kosmologische Orientierung, Weltanschauung. Und dadurch gab es eigentlich auch eine große Typen- und Formenvielfalt. Also auch die Geschichte, dass das Mittelalter annimmt, dass die Erde eine Scheibe ist, ist übrigens eine Erfindung des 18. und des 19. Jahrhunderts. Also eine neuzeitliche Erfindung, wo man davon ausgeht, dass es so gewesen sein müsste. Das ist nicht wahr. Aus den Texten kennen wir sehr genau, dass die mittelalterlichen Menschen wussten, dass es eine Kugel war. Ist übrigens ja auch schon eine antike Tradition, genau. Geht ja schon weit zurück, das war bekannt. Nur wurde die Erde nicht perspektivisch dargestellt, sondern man hat sie als Scheibe dargestellt, weil einfach andere Intentionen dahinter standen. Das heißt, es war eng eigentlich immer im Mittelalter die Frage, was will man eigentlich erreichen mit diesen Karten, was möchte man darstellen, und entsprechend hat man dann eben auch die Bilder gewählt. Also ganz anders wie heute, wo man so eine objektive Abbildung der Welt sucht, wo man vermessen möchte, zeigt eigentlich die Geschichte der Kartografie heute, dass sich das Interesse immer wieder gewandelt hat, dass man Karten für unterschiedliche Dinge zeichnen konnte.
Aber nochmal zurück auf diese geografischen Informationen. Sie haben gesagt, es lag durchaus ein plurales Weltbild vor. Enthielten denn diese kartografischen Werke tatsächlich geografische Informationen oder haben sie, ich sag mal, eher dieses irdische Bild mit dem göttlichen Wirken verbunden?
Also eigentlich, es hängt davon ab, mit welchem Kartentyp man sich beschäftigt. Regionalkarten gab es auch schon im Mittelalter, zumindest im späteren Mittelalter, wo man versucht hat, Regionen genau darzustellen. Oder Portolane, das sind Küstenkarten, die durchaus wohl auch für die Schifffahrt genutzt worden sind. Das heißt, in diesen Bereichen hat man natürlich versucht zu vermessen, auch wenn es nicht so exakt war wie heute, hat man mit Kompass und so weiter, einem Linsystem, versucht, das genau darzustellen. Es gibt aber auch andere Karten daneben. Es gibt die Zonenkarten, da hat man versucht, die Welt in Klimazonen einzuteilen. Oder es gibt, was vielleicht der gängigste Typ ist und der bekannteste, die TO-Karten, also die Karten, die Welt als Scheibe zeigen. Im Grunde, wo ein T in ein O eingeschrieben ist. Die O ist die Scheibe, das T wird gebildet von Mittelmeer und Nil und Don und teilt dann die Welt auf in drei Teile. Und das ist ein christlich bestimmtes Bild.
Die Erde war dreigeteilt in drei Kontinente, Asien, Afrika und Europa. Welche Stadt war eigentlich da der Nabel der Welt?
Der Nabel der Welt war Jerusalem. Eigentlich ganz klar, das geht auch zurück auf die Bibel, wo es heißt, in die Mitte der Welt setze ich dich zu Jerusalem. Und das wurde dann in diesen Karten eben auch genau umgesetzt. Das heißt, wir haben in diesen Karten auch unterschiedliche Ebenen. Wir haben biblische Bilder und biblische Aussagen umgesetzt. Wir haben dann aber eben auch Geschichte beispielsweise wie den Alexanderzug, daneben den Turm von Babel beispielsweise, die Ahi Noah, aber dann bis hin eigentlich auch zur Kreuzzugsgeschichte durchaus, die dann im Heiligen Land eben auch ihren Niederschlag findet.
Auf der berühmten Ebsdorfer Weltkarte zum Beispiel umschließt das Corpus Christi die Erde, indem an der Oberseite das Haupt, an den Seiten dann die Hände und unten die Füße des Gottessohnes hervorschauen. Was ist damit zum Ausdruck gebracht worden? Keine Welt ohne das Göttliche?
Ja, mit Sicherheit gibt es hier, es ist diese Karte, zeigt die göttliche Ordnung in ihrer enzyklopädischen Fülle. Also ich denke, man möchte hier zeigen, was auf der Welt alles ist, mit Tieren, Lebewesen. Dort gibt es eben die Endzeitvölker, dort gibt es die Missgestalteten, die am Rand sind. Und das ist auch eine Wertigkeit, also das ist nicht unwichtig, eine Wertigkeit im Zentrum als Jerusalem, als ein wichtiger Punkt, umfasst von Christus, aber dazwischen dieses ganze Leben und immer Zentrum und Peripherie eben auch verbunden, beispielsweise die ganzen missgestalteten, großlebigen, hundsköpfigen Vierfüßler, was da alles auf dieser Welt dann seinen Platz findet. Und das ist genau das, was eben zur göttlichen Ordnung und zur Schöpfung gehört. Das wird hier eingezeichnet.
Und wie sehr haben diese ja auch, ich sag mal, individuellen Weltbilder politischen Einfluss gehabt, diese Entdecker, Forscher, Reisenden, Vermesser vermaßen nicht nur die Welt, weil sie Altruisten waren, nehme ich an, sondern auch verändern, beeinflussen wollten.
Auch das ist in der Forschung eigentlich erst in der letzten Zeit stärker hervorgehoben worden. Auch da haben wir eine lange Tradition. Schon Augustus hat ja Agrippa damit beauftragt, diese Karte zu zeichnen, um das Römische Reich erstmals abzubilden und zu erfassen. Karl der Große hat beispielsweise wohl einen silbernen Tisch mit einer Weltkarte besessen. In Rathäusern, in Florenz, Pisa, in Florenz, Jena, im Dogenpalast von Venedig waren in den großen Sälen auch Weltkarten an die Wand gemalt oder dann später aufgehängt. Das hat eigentlich eine lange Tradition, dass einerseits Welt vermessen wird zu Herrschaftsgründen. Das ist etwas, was sich dann im 16., 17. Jahrhundert verstärkt. Hier in Hessen übrigens mit den wunderschönen Karten von Wilhelm Dillig, Anfang des 17. Jahrhunderts verfasst, die wir hier in Kassel auch in unserer Bibliothek haben und wozu wir gerade eine Edition vorbereiten. Aber im Mittelalter vorher eben auch schon einfach zur Schaustellen von Herrschaftsgebieten. Wie viel besitzen wir denn eigentlich?
Die Vermessung der Welt als Vorstufe auch zur politischen Eroberung und der wirtschaftlichen Ausbeutung. Professor Ingrid Baumgärtner, Historikerin für mittelalterliche Geschichte an der Uni Kassel. Ganz herzlichen Dank. Erinnern wir uns nochmal eben, wie wir gerade gehört haben, an diese berühmte Weltkarte, auf der das Corpus Christi die Erde umschließt, an der Oberseite das Haupt, an den Seiten die Hände, unten die Füße des Gottessohnes. Keine Welt ohne das Göttliche, haben wir gehört. Glaube und Religion bestimmten das Handeln der Menschen, die Kirche die oberste Macht. Das änderte sich mit der Aufklärung, deren Traum es eben war, das Wissen der Menschheit systematisch zu erfassen und zwischen Buchdeckeln zu versammeln. Dieser Traum materialisierte sich in den großen Enzyklopädien. Eine ist besonders hervorzuheben, das ist die von Diderot, die zwischen 1751 und 1780 in 35 Bänden herausgegeben wurde. Rainer Wieland, Autor, Lektor für Literatur und Sachbuch, einen guten Abend nach Berlin.
Guten Abend.
Sie haben den Auswahlband aus diesem Werk von Diderot herausgegeben. Er heißt Die Welt der Enzyklopädie und Sie haben sich durch diese unglaublichen Datenmengen hindurchgewühlt. Herr Wieland, welcher Gedanke der vollkommenen Erfassung der Welt lag der Entstehung dieser Enzyklopädien zugrunde?
Ja, wenn wir den Begriff Enzyklopädie nehmen, er heißt ja Kreis des Wissens. Und Diderot erklärt auch eingangs im Vorwort zur Enzyklopädie, das Ziel der Enzyklopädie ist es, alle auf der Erde verstreute Kenntnisse zu sammeln und in einem großen Buch zu vereinen. Das war die Idee von Diderot und er hat sich dazu die führenden Intellektuellen der Zeit gesucht, aus allen Metiers, Philosophen, Mediziner, Ökonomen, Handwerker, Philosophen, ganz berühmte Leute darunter, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, D'Alembert, Buffon, also die Besten der Besten, die Frankreich zur Verfügung hatte. Und die sollten zusammen an diesem großen Werk schreiben und die ja auf der Erde verstreuten Kenntnisse in einem Buch zusammentragen.
Und dieses Wissen sollte sozusagen jedem zugänglich gemacht werden. Es war ein zwischen Buchdeckel, kann man sagen, gepresstes, aber auch ein lebendiges Stück Aufklärung, oder?
Auf jeden Fall. Also diese Idee der Wissenssammlung ist der eine Aspekt, also die Welt zu beschreiben. Der andere ist eben aber auch die Welt zu verändern. Also es ging auch darum, kann man sagen, einen Angriff zu starten auf die Grundfesten des absolutistischen Staates, also auf die katholische Kirche, auf das Königtum. Und die Enzyklopädie war auch ein Kampf für Gewaltenteilung, für Pressefreiheit, für Meinungsfreiheit. Also es gibt da einen berühmten Brief Diderots an Voltaire, in dem er schreibt, unsere Devise lautet, kein Pardon für Abergläubische, Fanatiker, Unwissende, Narren, Bösewichter und Tyrannen. Also auch das ist das Motto der Enzyklopädie, die Welt zu verändern, ein sehr subversiver Zugriff auf die Institutionen des Staates.
Und diese Publikation, diese Enzyklopädie wurde auch immer wieder verboten. Das Werk und seine Urheber wurden öffentlich angegriffen und Diderot musste zum Beispiel erleben, dass sich dann am Ende sein Verleger dann auch noch als Zensor betätigte, nicht? Und einige Artikel entschärfte. Also ein durchaus subversives Werk, wie Sie sagen.
Also es fing schon damit an, dass Diderot im Gefängnis saß, als es losging und der Verleger erstmal eine Petition einreichen musste, um also den Herausgeber aus dem Gefängnis zu befreien, damit es losging. Und dann wurde tatsächlich die Enzyklopädie immer wieder verboten, auf den Index der katholischen Kirche gesetzt. Es wurde also katholischen Besitzern der Enzyklopädie vorgeschrieben, sie sollten also ihre Bücher im Beisein eines Priesters verbrennen. Und zum Schluss, Sie haben es erwähnt, hat sich also der Verleger auch noch selbst als Zensor betätigt und einige besonders anrüchige, subversive Artikel Diderots ohne dessen Wissen verändert. Zensiert, kann man sagen.
Und wie wurde die Welt dort dargestellt? Hat man zum Beispiel die Weltbilder des Mittelalters, von denen wir gerade gehört haben, und der frühen Neuzeit zugelassen oder sie eben völlig anders dargestellt, so im aufklärerischen Sinne?
Also man kann sagen, während im Mittelalter und in der frühen Neuzeit ja Gott im Mittelpunkt des Wissens stand, man die Bibel wörtlich zu nehmen hatte, also jedes nicht wörtlich Verstehen der Bibel galt als Ketzerei, haben die Enzyklopädisten der Enzyklopädie einen Stammbaum des Wissens beigegeben und an dessen Spitze stand dann eben nicht mehr Gott, sondern die menschliche Vernunft und davon ausgehend unterteilt, also es hat sich dann verästelt in Gedächtnis, Verstand, Fantasie und die Religion wurde quasi auf einen Nebenzweig in diesem Stammbaum verwiesen, kurioserweise auf einer gleichen Ebene mit so schönen Wissenschaften in Anführungszeichen wie Weissagung und schwarze Magie. Also ein doch wirklich sehr direkter Angriff auf die Autorität der Kirche.
Sie haben gerade gesagt, ein tatsächlich subversives Werk, mit dem man Politik machen konnte. Interessant vielleicht noch der Hinweis, es gab insgesamt 72.000 Artikel in diesem Werk. Das hat etwas, da habe ich vorhin drüber nachgedacht, im guten Sinne Wahnhaftes. Was hat diese Menschen so getrieben?
Also am Anfang wussten sie selber nicht, worauf sie sich eingelassen hatten, muss man dazu sagen. Also ursprünglich war eigentlich eine Übersetzung einer englischen Enzyklopädie geplant und dann hat sich dieses zu einem Mammutunternehmen wirklich entwickelt. Und es ist natürlich schon ein gewisses Pathos dabei, also schon die Idee, auch die Welt eben nicht nur zu beschreiben, sondern die Welt zu verbessern. Also es steht dahinter die Idee, die uns fast schon im 21. Jahrhundert als ein bisschen kurios erscheint, also dass die Menschen durch Wissen auch besser werden und zwar nicht nur die Menschheit als Gesamtes durch neue Erfindungen, die die Menschheit weiterbringen, sondern auch jeder Mensch als Individuum wird moralisch besser, wenn er mehr weiß. Also dieses große Pathos und diese Ethik trieb die Enzyklopädisten an.
Rainer Wieland, Autor, Lektor für Literatur und Sachbuch und Herausgeber des Auswahlbandes der französischen Enzyklopädie von Diderot mit dem Titel Die Welt der Enzyklopädie, haben Sie vielen Dank. Wir bleiben noch einen Moment bei Diderot, der in dem Buch Die Geschichte beider Indien aus dem Jahr 1781 nämlich versuchte, die Welt in einem Lexikon zusammenzufassen. Und wie wir gleich zu Beginn des Buches erfahren, es sollte wegen blasphemischer Verfehlungen verbrannt werden. Das wundert uns nicht. Hier ein Ausschnitt.
Das Eismeer, welches die mitternächtlichen Küsten Sibiriens bespült, macht sie dem Vorgeben der Russen nach unzugänglich. Man kann nicht hoffen, sagen sie, dass man durch diese See einen neuen Weg von Europa nach Amerika finden werde. Das Eis wird immer hindern, dass man das Vorgebirg Salaginskoi, welches die neue Welt von der alten trennt, umschiffe, wenn man auch gleich einmal durch diese Durchfahrt geschifft ist. Aber vielleicht sind die Russen nicht aufrichtig oder noch nicht geschickt genug, um hierin Glauben zu verdienen. Vielleicht wissen sie nicht alles, was sie gesagt haben, oder haben sie nicht alles gesagt, was sie wissen.
Dass die Russen nicht alles sagen, was sie wissen, das ist durchaus vorstellbar. Die DDR verfuhr ähnlich. Aus Gründen der Geheimhaltung wurden systematisch Landkarten und Atlanten verfälscht. Unerwünscht waren vor allem topografische Karten. Unser Kollege Reinhard Lauterbach erzählt uns jetzt eine und vor allem selbst erlebte Geschichte, die beides vereint, nämlich Geheimnis und Banalität.
Als die Sowjetunion unterging und alles Mögliche bekannt wurde, was vorher geheim gehalten worden war, da hörte man auch von den sogenannten Postfachstädten. Arsamas 16, Tscheljabinsk 57, Krasnojarsk 26 und andere mehr. Lauter Orte, wo die Sowjets hochgeheime Militärproduktionen oder Forschungsinstitute angesiedelt hatten. Mitte der 90er Jahre reiste ich durch Sibirien und kam auch in die Industriestadt Krasnojarsk am Jenissei. Mit Bekannten machte ich einen Ausflug mit dem Liniendampfer auf dem Fluss und ließ mich beeindrucken. Von der unglaublichen Breite des Jenissei und von dem typisch sibirischen Landschaftsbild, des abrupten Wechsels von unberührter Natur und barbarischen Industrialisierungsspuren. Denn an einer Engstelle des Stroms fielen mir auf dem einen Ufer mehrere Meter dicke Röhren auf, die direkt aus einem Berg ins Wasser führten. Meine Gastgeber sagten, ja, das sind die Abwasserrohre von Zhelyeznogorsk. Zhelyeznogorsk, übersetzt Eisenberg, das sagte mir gar nichts. Es stellte sich dann heraus, dass es sich bei diesem Zhelyeznogorsk um genau das legendäre Krasnojarsk 26 handelte, Standort einer atomaren Wiederaufarbeitungsanlage. Da wollte ich rein. Erster Versuch, morgens am Busbahnhof von Krasnojarsk den Bus dorthin gesucht, ein Ticket gekauft, reingesetzt. Irgendwo auf, wie sich später herausstellte, halber Strecke ein Kontrollpunkt. Ein Polizist geht durch den Bus, schaut sich die Ausweise der Passagiere an. Mich holte heraus. Es fehle der Passierschein, sagte er, freundlich, aber bestimmt. Er bittet mich in sein Bütchen, ich muss einiges über Deutschland erzählen, bis ein Bus aus der geheimen Stadt zurückkommt. Zum Abschied gibt mir der Polizist Adresse und Telefonnummer der örtlichen Dienststelle des Geheimdienstes FSB. Die seien zuständig dafür, die Passierscheine auszustellen. Zweiter Versuch. Am nächsten Morgen suche ich die Geheimdienstaußenstelle auf und erkläre mein Anliegen. Die Leute sind, gelinde gesagt, ziemlich überrascht, dass da ein Reporter so einfach bei ihnen hereinschneit. Womöglich denken sie, bei so viel Naivität muss der Besucher aus Deutschland wohl in Moskau wohl protegiert sein. Ich erzähle, ich wollte berichten, wie es sich in diesen Städten lebe, wie sie mit dem Zusammenbruch der Rüstungsproduktion zurechtkämen und was man sich als Korrespondent sonst noch so für Fragen ausdenkt. Im Rückblick war es wohl ausschlaggebend, dass ich auch erwähnte, ich wollte recherchieren, wie der aus Deutschland in die Zhelyeznogorsker Wiederaufarbeitungsanlage gelieferte Atommüll gelagert sei. Da witterten die Geheimdienstler wohl die Möglichkeit, positive PR für ihr Land zu machen, denn Russland verdiente damals einiges Geld mit der Annahme dieses Abfalls. Kommen Sie morgen wieder, werde ich beschieden. Immerhin, Njet hätten Sie gleich sagen können. Am nächsten Morgen drückt man mir einen Zettel holzigen Papiers mit der Aufschrift Propusk und zwei Stempeln in die Hand und teilt mir mit, ich würde am Busbahnhof von Zhelyeznogorsk abgeholt werden. Tatsächlich, ein junger Mann in grauem Blouson nahm mich wie angekündigt in Empfang. Ich hatte ein Gespräch mit dem leitenden Ingenieur der Anlage, der mir selbstverständlich versicherte, alles sei vorbildlich sicher. Mit einem Aufzug fuhren wir in den Berg und nahmen einige Stollen und Leitstände in Augenschein. Dann fuhren wir wieder heraus und es gab Pulverkaffee und Kekse. Die Stadt wirkte aufgeräumter und sauberer als andere russische Städte zu jener Zeit. Die Bewohner, die ich am obligaten Lenin-Denkmal vor dem zentralen Warenhaus interviewte, versicherten mir überwiegend, sie seien ganz froh über den abgesperrten Status der Stadt, denn so kämen auch keine Kriminellen herein und man könne die Wäsche auf dem Balkon hängen lassen. In Amerika gibt es solche Städte übrigens auch.
Ein weißer Fleck im untergehenden Sowjetreich, längst Geschichte, oder vielleicht doch nicht. Womit wir wieder bei Google wären und seinem Projekt Street View, auch die letzten Winkel unseres kläglichen Daseins zu fotografieren, auszuspionieren und ins Netz zu stellen. Auch wenn die Bilder nicht ständig aktualisiert werden, können sie denen hilfreiche Dienste leisten, die Böses im Schilde führen, wie wir vorhin gehört haben, und wenn das Material nur einer Bank dient, die zur Prüfung der Kreditwürdigkeit mal eben das Wohnviertel checkt, in dem sie leben. Also wehren wir uns, solange wir uns noch wehren können. Denn als moderner Mensch hinterlassen wir ohnehin überall Spuren, besonders im Netz. Jan Eggers lernt sich selbst darin erst jetzt richtig kennen.
Das war mir jahrelang ein digitaler Stachel im Fleisch. Wer nach Jan Eggers gegoogelt hat, dem lieferte die Suchmaschine eine ganze Reihe von Treffern, die hatten aber allesamt mit mir nichts zu tun. Ein Rechtsanwalt, der damalige Vorsitzende des Fahrradclubs in Kiel und so weiter. Als jemand, der für das flüchtige Medium Radio arbeitet, hatte ich eben schlechte Karten im Netz. Selbst die Google-Suche nach Jan Eggers Journalist führte nicht zu mir, sondern zum berühmten Journalisten Jan Eggers in Holland, dem Hechtpapst. Mein mir unbekannter Namensvetter arbeitet nämlich für Angler-Magazine. Jetzt können Ihnen natürlich meine Misserfolge beim Ego-Googling herzlich egal sein, aber von Google gefunden werden, das hat weit weniger mit Eitelkeit zu tun, als Sie denken. Wer von Google nicht gefunden wird, ist im Netzzeitalter so gut wie unsichtbar. Unsichtbar sein ist für uns Mitarbeiter der informationsverarbeitenden Industrie aber ein ganz schlechtes Geschäftsmodell. Wir leben ja schließlich von unseren Autorennamen. Also, ich muss von Google gefunden werden. Und wenn ich schon von Google gefunden werde, dann möchte ich auch, dass Google das Richtige über mich weiß. Und da bietet mir das moderne Internet fast ideale Darstellungsmöglichkeiten in Form der sogenannten sozialen Medien des Web 2.0. Zum Beispiel stelle ich mehrmals täglich Fundstücke aus meiner Arbeit am Computer ins Netz über den Kurznachrichtendienst Twitter. Da lesen Sie dann, dass ich beispielsweise ein sehenswertes Webvideo zum Thema virtuelle Realität gefunden habe oder einen guten Artikel zum digitalen Journalismus. Und das wirkt. Allein dadurch, dass ich twittere, gelegentlich einen Blog führe und bei Xing und Facebook vertreten bin und auf diesem Weg der Welt mitteile, was der Journalist Jan Eggers, nicht der Hechtpapst, so treibt, hinterlasse ich im Netz ein immer genaueres, vor allem aber immer präsenteres Bild von mir selbst und weiß wohl, ob ich es will oder nicht, auch mein Leben und Verhalten als Familienmensch, Wähler und Konsument wird zumindest in Umrissen sichtbar. Auch dank immer intelligenterer Software. Das Internet-Weltreich Facebook zum Beispiel, ein gigantisches soziales Netzwerk, das weiß inzwischen so viel über seine Mitglieder, dass es auch Informationen ergänzen kann, die man ihm nie gegeben hat. Wer sich bei Facebook neu anmeldet, bekommt eine ganze Reihe von potenziellen Freunden empfohlen und die kann Facebook eigentlich gar nicht kennen. Eigentlich. Die kalifornische Firma sammelt und extrahiert aber jedes bisschen Information über die freundschaftlichen Beziehungen der Internetgemeinde. Das Beziehungsnetzwerk einer Person, der sogenannte Social Graph, sagt eine Menge aus, beispielsweise über das Konsumverhalten und ist deshalb immens wertvoll. Eines Tages, hofft Facebook, kann man mit diesem Wissen richtig viel Geld in der Werbung machen. Schön für Facebook, für mich eher beunruhigend. Vielleicht sind das aber nur die Einwände eines Fossils, das noch mit Wählscheibentelefonen aufgewachsen ist. Zum Beispiel diese altmodische Angst vor zu viel Kommerz und Werbebotschaften. Vor einiger Zeit habe ich mal mit einem Internet-Wunderkind über Werbung diskutiert. Werbung wird das Netz noch erdrücken, habe ich behauptet. Und wissen Sie, was der mir entgegnet hat? Werbung nervt doch nur, weil dir jemand mit Gewalt etwas erzählen will, was dich aber gar nicht interessiert. Irgendwann weiß aber das Internet so viel über dich, dass du genau die Dinge eingeblendet kriegst, die du wissen willst. Und dann ist es keine Werbung mehr, sondern echte, nützliche Information. Und dann stört die Werbung auch nicht mehr.
Gehupft wie gegoogelt, die Vermessung der Welt, das wollten wir heute unbedingt loswerden und danken Ihnen, dass Sie uns beim Vermessen behilflich waren. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.
HR2 Kultur, ermöglicht durch Ihre Gebühren.